SRF 2 Kultur.
Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Heute stellt uns Gabriela Kägi zwei Filme mit musikalischem Hintergrund vor. A Late Quartet, eine Art Kammerdrama, und Argerich, A Daughter's View, den Stefanie Argerich über ihre berühmte Pianistenmutter gedreht hat. Ich habe A perdre la raison gesehen vom Belgier Joachim Lafosse. Und schließlich haben wir die üblichen Kurztipps sowie das Tonspurrätsel. Hier also zum Aufwärmen kurz und knapp jene fünf Filme aus dem aktuellen Kinoangebot, die Sie meiner Meinung nach vor allen anderen sehen sollten. A perdre la raison von Joachim Lafosse. Warum bringt eine Mutter ihre Kinder um? Der Belgier Lafosse stellt die Frage mit einem kunstvollen Thriller, der an seine Landsleute, die Brüder Dardenne, erinnert. No von Pablo Larraín. Ein filmisches und politisches Lehrstück mit Schalk, wie man mit Werbetechnik eine Diktatur aushebelt. Hitchcock von Sascha Gervasi. Ein vergnügliches Spiel mit der Angst des Angstmeisters vor dem Verblassen des eigenen Sterns, rund um die Produktion von Hitchcocks Psycho. Il Comandante e la Cigogna von Silvio Soldini. Diana und Leo, Elia und der Storch, sowie der urbane Einsiedler Amancio und Leos verstorbene Frau Teresa. Viele Geschichten, ein Fluss, ein Film. Laurence Anyways von Xavier Dolan. Laurence beschließt, eine Frau zu sein, und seine Freundin Fred macht mit. Eine ungewöhnliche Paargeschichte. Und bevor wir nun näher auf die aktuellen Filmstarts eingehen, ein etwas älterer Film, einer, der zum Thema passt.
All right, folks. Showtime.
Aus welchem Film stammt dieser Ausschnitt?
Ich wollte diese Büchse öffnen.
Und Sie? Arbeiten Sie etwa hier?
Nein.
Wovon leben Sie?
Ich war Pianist.
Pianist. Wer kommen Sie? Spielen Sie mal.
Nicht ganz einfach, auch wenn es sich um einen mehrfach ausgezeichneten modernen Klassiker handelt. Die Auflösung liefere ich wie immer am Ende der Rolle. Den Ton angeben, unisono sprechen, begleiten und vor allem aufeinander eingestimmt sein. Es gibt viele Metaphern zwischen einem dynamischen Ehe- und Familienleben und einem Streichquartett. Und genau diese Parallelen haben den israelisch-amerikanischen Regisseur Yaron Silberman fasziniert. A Late Quartet heißt sein Film dazu. Gabriela Kägi hat ihn gesehen.
Das Fugue Quartet probt nach den Ferien zum ersten Mal. Seit 25 Jahren trifft man sich täglich und arbeitet gemeinsam. Doch diesmal ist es anders. Als der Cellist einsetzt, bricht er nach ein paar Takten ab. Entschuldigung, meint er, ich hab wohl noch die Ferien in den Fingern. Morgen geht es besser. Aber es geht morgen nicht besser und auch am Tag darauf nicht. Und weil die neue Konzertsaison vor der Türe steht, geht er zur Ärztin und lässt sich untersuchen. Die Diagnose, ein Hammer für alle.
Parkinson's, she says, early stages maybe.
Parkinson, in einem frühen Stadium noch. Und wenn die Medikamente helfen, werde ich das Eröffnungskonzert spielen. Und das soll mein Abschiedskonzert werden.
I'd like the season's first concert to be my farewell.
Wie ein Kartenhaus stürzt nun alles zusammen, was doch 25 lange Jahre gut funktioniert hat. Plötzlich stellt der zweite Geiger fest, dass er eigentlich ganz gern auch mal Primarius wäre, den Ton angeben, das Tempo, überhaupt ein Lied für die ganze Gruppe übernehmen möchte. Aber der erste Geiger will seinen Stuhl nicht räumen. Und da die Bratschistin den zweiten Geiger, mit dem sie verheiratet ist, in seinen Ambitionen nicht unterstützt, läuft er nach einer heftigen Diskussion davon und verbringt die Nacht mit einer anderen Frau. Dort lässt er blöderweise seine Geige liegen, der Seitensprung fliegt auf und er fliegt zu Hause raus. Dann kommt noch dazu, dass sich der Primarius in seine 25 Jahre jüngere Geigenschülerin verliebt und die ist die Tochter der Bratschistin und des zweiten Geigers, worauf sich Vater und Liebhaber mit Fäusten traktieren. Aber am Konzertabend sitzt man dann wieder gemeinsam auf dem Podium und spielt. Das späte Streichquartett von Ludwig van Beethoven, Opus 131. 7 Sätze an einem Stück, 40 Minuten lang, kein Unterbruch. Eine schwierige Musik und voller Rätsel. Und mittendrin dann steht der Cellist auf, verabschiedet sich vom Publikum und verlässt die Bühne. Das klingt wie eine Seifenoper und manchmal ist es auch eine. Es gibt Ohrfeigen, Wutausbrüche, Sex und Tränen. Es gibt Liebhaber, die über die Feuerleiter entfliehen und sentimentale alte Herren, die mit feuchten Augen in ihren Erinnerungen kramen. Und es gibt eine ziemlich sülzige Musik neben Beethoven, die immer gleich zu plätschern beginnt, sobald die Instrumente still sind. Daneben aber gibt es spannende Dialoge über das Quartett, in dem sich das ganze Leben und die vier Persönlichkeiten widerspiegeln. Es gibt zudem herrliche Winterbilder aus New York. Und es gibt Beethovens Musik, die in der Tonspur von Brentanos String Quartet eingespielt worden ist, die im Bild aber den Schauspielern überlassen bleibt. In Großaufnahme und nicht nur einmal müssen wir zuschauen, wie Schauspieler wie Christopher Walken, Catherine Keener oder Philip Seymour Hoffman ungeschickt und immer etwas starksig mit ihren Instrumenten umgehen, wie sie sie mit spitzen Fingern anpacken, wie sie steif ihre Bögen halten und im Halbkreis über die Saiten fahren. Das ist ziemlich peinlich. Der Regisseur Jaron Silbermann ist bekennender Beethoven Opus 131 Liebhaber, sagt er. Schön, sag ich. Und warum dann so schlampig in der Realisierung? Dass es keine Halbheiten gibt, das müsste er doch eigentlich gerade bei diesem Werk gelernt haben.
Gabriela Kägi zum Film A Late Quartet von Jaron Silbermann. Und Gabriela Kägi hat gleich noch einen weiteren Musikerfilm gesehen. Unbekannte Tochter filmt ihre berühmte Mutter. Das ist vielleicht nicht ein sehr gutes, aber sicher ein verführerisches Projekt. Dass es dabei auch Überraschungen gibt und die Formel nicht so stimmen muss, hat Gabriela Kägi erlebt, als sie sich den Film angeschaut hat. Den Film, den Stefanie Argerich über ihre Mutter, die Pianistin Martha Argerich, gedreht hat.
Es beginnt mit einer Irritation. Eine junge Frau liegt in den Wehen. Dann eine Stimme aus dem Off.
Ich trage den Familiennamen meiner Mutter. Meine Eltern waren nicht verheiratet, als ich geboren wurde. Darum losten sie, wessen Namen ich tragen sollte. Und das Los fiel auf Argerich. Ich habe bereits einen Sohn. Deshalb würden wir uns freuen, wenn es ein Mädchen wäre. Vor allem meine Mutter. Sie sagt oft, Mädchen sind interessanter.
Schwenk der Kamera auf eine Frau, die im Mantel beiseite steht, Hände in den Taschen, Haare im Gesicht leicht derangiert, schaut sie auf das Geschehen im Spitalbett. Martha Argerich. So beginnt der Film, den ihre jüngste Tochter Stefanie gedreht hat. Nicht die schöne, die brillante, die unnahbare Musikerin begegnet uns hier als erstes, sondern eine Frau, die eben Großmutter geworden und in diesem Moment nur Statistin ist. Im Zentrum steht die Gebärende, Stefanie, und sie nimmt dieses Ereignis zum Anlass, über ihre Familie und ihre Herkunft nachzudenken. Ziemlich chaotisch muss es im Hause Argerich zu und her gegangen sein. Mutter Martha wunderte sich, dass ihre beiden Mädchen regelmäßig zur Schule gehen müssen. Ach, bleib doch da, soll sie immer gesagt haben. Was Stefanie auch schamlos ausnützt, Schule schwänzt und ihre Entschuldigungen jeweils selber schreibt.
Chère Madame, veuillez excuser ma fille Stéphanie qui n'a pas pu venir à l'école aujourd'hui, car elle était malade. N'importe quoi, c'est moi qui écrivais.
Mutter Martha unterschreibt kommentarlos. Zwischen Heiterkeit und Befremden schwankt der Film über dieses Künstlerleben. Die Pianistin zieht mit ihren Kindern von Land zu Land, von Stadt zu Stadt. Manchmal ist ein Mann dabei, meist aber lebt sie allein mit den Mädchen in einer WG. Natürlich sieht man die Pianistin auch am Klavier und wie sie vor den Konzerten herumtigert, voller Panik und Selbstzweifel. Und ab und zu geht die Kamera so nahe ran, dass man sich unwohl fühlt. Martha Argerich im Bett. Man sieht fast nur Haare und ein bisschen zerknitterte Haut. Oder Martha Argerich beim Essen, beim Gähnen oder wie sie sich vor der Kamera in Szene setzt. Reden über sich oder über die Musik kann sie auch in vertrautem Kreise nicht. Zweimal aber bricht plötzlich der leichte Erzählfluss und nimmt eine unerwartet dramatische Wendung. Das eine Mal, als Stefanie ihren Vater besucht, den Pianisten Steven Kovacevic, und heulend zusammenbricht, weil er sie nie offiziell als seine Tochter anerkannt hat. Das andere Mal, als das dunkle Geheimnis von Martha Argerich ans Licht kommt.
Eines Tages entdeckte ich, dass ich noch eine andere ältere Schwester hatte. Lida. Sie war 16, als ich sie kennenlernte, und ich war 5. Diese große Schwester, die plötzlich aufgetaucht war, faszinierte mich. Ich fand sie unglaublich schön und exotisch. Sie erschien mir wie eine Amazone mit den Tüchern, die sie um ihre Hüften trug, und mit ihrer Messersammlung. Ich fragte, warum sie uns nicht öfter besuchte, aber ich bekam nur vage Antworten. Alles, was ich wusste, war, dass meine Großmutter Juanita, die Mutter meiner Mutter, eine große Rolle in dieser Geschichte gespielt hatte.
Martha Argerich bleibt auch im Film ihrer Tochter schwer greifbar. Und was die Magie ihres Klavierspiels ausmacht, das bleibt ihr Geheimnis. Trotzdem sagt der Film mit jeder Einstellung, dass sie eine gute Mutter war. Anders, ein bisschen verrückt, unerreichbar, wenn sie am Klavier saß, aber mit Wärme und mit einer eigenen Art von Fürsorge. Das zeigt auf fast berührende Art eine Szene bei einem Picknick, wo die drei Töchter mit der Mutter draußen sitzen, ein paar Enkel purzeln auch noch herum. Die Töchter lachen und reden über die Mutter, über ihre Füße, und Martha Argerich sitzt schweigend inmitten und genießt.
Pour moi, l'orteil de maman, ça a été toujours quelque chose de très unique. C'est vrai? Je me souviens quand j'allais sous le piano et que je regardais tes orteils, maman. Mais c'est vrai en plus. C'est les cheveux et l'orteil. Pour moi, tu vois, tu fais une caricature de maman, la mèche et l'orteil.
Gabriela Kegi zu Stefanie Argerichs Dokumentarfilm über ihre Mutter, die Pianistin Martha Argerich. Es war vor etwa 5 Jahren im Auto auf dem Weg nach Hause. Da hörte der belgische Filmemacher Joachim Lafosse von einem Kriminalfall, der ihn nicht mehr losließ. Im wallonischen Nivelle hatte Geneviève Lhermitte ihre 5 Kinder umgebracht. Lafosse war eben Vater geworden und die Geschichte erschien ihm dermaßen unfassbar, dass er beschloss, ihr filmisch auf die Spur zu kommen. Der Film, den Joachim Lafosse schließlich machte, heißt «A perdre la raison». Er läuft jetzt bei uns im Kino und in den nächsten 25 Minuten erzählt Joachim Lafosse von seiner Entstehung. Sie hören Reflexe, am Mikrofon Michael Sennhauser. «A perdre la raison», den Verstand verlieren, beginnt im Spital in Belgien. Eine junge Frau liegt verkabelt und mit Schläuchen versehen im Bett und redet mit letzter Kraft auf einen älteren Mann ein. Du musst es Munir sagen. Sie müssen in Marokko begraben werden.
Les enterrer au Maroc. Dire à leur père. Dire à Munir. Faut les enterrer au Maroc.
Ein jüngerer Mann tritt in den Raum und der Alte und der Junge umarmen sich stumm. Nach einem Schnitt zeigt das Bild, wie 4 kleine Särge in ein Flugzeug verladen werden. Die Katastrophe ist eingetreten. Die Akteure sind eingeführt. Nun stellt sich die Frage, was passiert ist und warum. Als ich diese kurze Meldung am Radio hörte, sagt Joachim Lafosse, bekam ich Lust, einen Film zu machen, der es einem ermöglichen sollte, den Gedanken an Kindstötung überhaupt einmal zuzulassen.
En fait, moi, quand j'ai été bouleversé par ce fait divers, dont j'ai décidé de m'inspirer librement pour faire le film, ce que j'ai eu envie de faire, c'est d'essayer de faire un film qui permet éventuellement de
Ich konnte es selber nicht fassen und alle um mich herum sagten, Unmöglich. Undenkbar.
C'est-à-dire que tout le monde autour de moi me disait, mais cette histoire, c'est impensable, c'est inimaginable. Et donc, je voulais essayer de permettre au spectateur de sortir de l'effroi, ou du trauma, si on veut.
Ich wollte es dem Zuschauer ermöglichen, aus der Kälte herauszufinden, aus dem Trauma. Die Frage war nicht, was ist passiert, sondern wie ist das passiert?
La question n'est pas de savoir qu'est-ce qui va se passer, c'est comment ça va se passer.
Das ist ein wenig wie bei der Titanic. Wir wissen, dass sie gesunken ist, aber wir wollen wissen, wie die Menschen darauf reagiert haben.
Voilà, moi j'ai mes références, mais par exemple Titanic, c'est un film passionnant, parce que on sait qu'il va y avoir le naufrage. Mais ce qui nous intéresse, c'est savoir comment ça s'est passé avant, comment les gens ont réagi à ça.
Ich wollte das Gleiche machen, sagt Joachim Lafosse, eine Art Familienschiffbruch.
Mais moi, j'ai voulu faire la même chose avec un naufrage familial. Donc je dis qu'il y a drame familial, qu'il y a tragédie familiale, et puis j'essaie de faire voir comment ça s'est mis en place, comment ça s'est insinué, comment ça s'est fabriqué. Et comme dans toutes les grandes tragédies, ça commence toujours par une histoire d'amour, et en général, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que chacun des personnages de l'histoire finalement n'a que des bonnes intentions, veut le bien.
Wie alle großen Dramen beginnt auch dieses mit einer Liebesgeschichte und der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Alle wollen immer nur das Beste.
Et en même temps, c'est parce qu'il y a une difficulté dans cette triangulation familiale, il y a une difficulté à mettre des limites, à préserver une intimité pour chacun des membres de la famille, que le drame se tisse.
In dieser Geschichte entwickelt sich das Drama aus der Nähe heraus. Auf die Einstellung mit den Kindersärgen folgt der Film als einzige große Rückblende. Die junge Muriel, gespielt von Emily Durkheim, und Munir, gespielt von Taha Rahim, sind ein Liebespaar. Sie lieben sich heftig, dann sieht man sie mit dem Autostaubsauger den Sand aus dem großen Range Rover saugen. Mit all dem Sand drin, sagt Munir, kann ich das Auto André nicht zurückbringen. Dann macht er Muriel einen Heiratsantrag. André ist der Vorname von Dr. Binger, einem Allgemeinpraktiker, bei dem Munir mehr oder weniger als Pflegesohn aufgewachsen ist. Binger hilft Munir auch bei den Vorbereitungen des medizinischen Staatsexamens und er holt ihn nach der Prüfung im Auto ab, zusammen mit Muriel. Munir ist durchgefallen. Obwohl oder vielleicht gerade weil Dr. Binger ihm bei der Prüfungsvorbereitung geholfen hat.
C'est pas grave, de toute façon j'en ai marre maintenant, moi j'arrête, c'est bon. Moi je veux travailler comme tout le monde, je veux gagner ma vie maintenant.
Tu pourrais reprendre tes études d'éducateur?
Attends, je vais pas faire babysitter toute ma vie.
T'as vu le contact que t'as avec les enfants? Moi, je suis sûr que tu pourrais réussir.
Non, non, c'est pour un salaire de merde en plus.
Ach, das sei nicht so schlimm, findet auf der Heimfahrt. Hätte es ohnehin satt gehabt. Muriel meint, könne doch wieder als Erzieher mit Kindern arbeiten, aber das ist ihm zu schlecht bezahlt. Da macht Berger das Angebot, Munir als Praxisassistenten bei sich anzustellen. Vollzeit.
En tout cas, ma proposition, ça tient toujours. Hein?
Und quelle proposition?
Bah, ça fait des mois que je cherche quelqu'un pour travailler avec moi en cabinet.
Mais Munir pourrait travailler avec toi à mi-temps
ou... Ah non, allez, en temps complet. Si ça lui va, je peux commencer demain.
Bah, c'est super, non?
Bah, lui, je sais pas, mais enfin, moi, ça me plairait, non?
Und hier haben wir die Tragödie, sagt Joachim Lafosse.
Voici une tragédie. Voilà. Je leur dis, ça va mal se terminer.
Wir wissen jetzt, wie Muriel, Munir und André Binger zueinander stehen. Und wir wissen um den Tod der vier Kinder von Muriel und Munir.
Mais ça fait pas un film de savoir ça. Après, mon travail de cinéaste pendant 3 ans, j'ai écrit. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, ma seule préoccupation, c'est les personnages. C'est de rendre crédible, compréhensible, émouvant ces personnages. Même si ils transgressent, même s'ils sont dans le lien pervers, je veux qu'on comprenne leur mécanisme, qu'on pense avec eux. Voilà.
Aber diese Geschichte allein, das sei noch kein Film, erklärt Joachim Lafosse. 3 Jahre lang habe er mit seinen Co-Autoren Thomas Biedegain und Mathieu Renner daran gearbeitet, die Figuren verständlich und glaubwürdig zu machen. Ich wollte, dass man bei ihnen bleibt, mit ihnen denkt, selbst dort, wo sie Grenzen überschreiten, sagt Lafosse. Und er wolle mit intelligenten Schauspielern arbeiten, die ihn und seine Vorstellungen auch mal in Frage stellen.
Je veux travailler avec des acteurs intelligents, en fait. Je travaille avec des gens qui sont même prêts à m'obliger à me remettre en question. Parce que je pense que des films avec des sujets aussi complexes ne se gagnent pas dans les certitudes. Il faut être dans l'incertitude pour faire un film juste à partir d'une histoire comme celle-là.
Es gäbe keine Sicherheiten in einem solchen Film. Sie hätten die Unsicherheiten mitgenommen. Ich glaube, wir wären im Schilf stecken geblieben, wenn wir uns nur auf sicherem Terrain bewegt hätten.
Et donc cette incertitude, on l'a partagée ensemble. Elle a fait ce que ce film est. Mais je crois qu'on serait allé dans le mur si on était arrivé sur cette histoire avec que des certitudes.
Was jedenfalls sehr schnell deutlich wird, ist, dass der vom Veteranen Nils Arestrup wunderbar zurückhaltend gespielte Dr. Pinget das Gravitationszentrum der sich langsam abzeichnenden Katastrophe bildet. Der freundliche Arzt, der alles daran setzt, die Gesellschaft seines Ziehsohnes nicht zu verlieren, der ihn mitsamt Frau und den nach und nach zur Welt kommenden Kindern in komfortabler Abhängigkeit behält, der entpuppt sich für mich als Zuschauer als das eigentliche Monster der Geschichte. Er denke, das sei ein verletzlicher Mensch, sagt Joachim Lafosse, einer, der aufgrund seiner Verletzlichkeit seine ganze Umgebung in komplexer Abhängigkeit behält.
Moi, je pense que c'est un homme fragile qui instaure des relations avec son entourage qui sont le fruit de sa fragilité et qui sont très nocifs pour lui et pour les autres. Mais il, ce que je disais souvent à Nils Arestrup sur le plateau, enfin on se disait ça tous les deux, c'est que en fait, il est un petit garçon qui croit qu'il ne peut avoir des amis que s'il leur donne des bonbons.
Er ist der kleine Junge, der denkt, er könne nur Freunde haben, wenn er sie mit Bonbons beschenkt.
Mais c'est terrible parce que ça veut dire que toutes les relations qu'il entretient sont perverties, il n'imagine pas qu'il peut être aimé pour autre chose que pour ce qu'il donne. Et c'est son drame et c'est le drame de son entourage.
Und er kann sich nicht vorstellen, dass ihn jemand für etwas anderes lieben könnte als für das, was er gibt. Das ist sein Drama und das seiner Umgebung. Und das ist es auch, was Lafosse mit Unsicherheit gemeint hat. Es gibt keine moralische Eindeutigkeit. Wenn das Böse klar ersichtlich wäre, wäre doch alles gut gegangen, meint er.
Mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si le mal était visible, tout irait bien.
Aber eben weil perverse Beziehungen kaum zu erkennen sind, leiden wir.
Le lien pervers est difficilement décelable, que parfois on souffre. On a tous déjà reçu des cadeaux qui nous embêtent, qui nous mettent mal à l'aise.
Jeder von uns hat schon ein Geschenk bekommen, das ihm oder ihr unangenehm war. Dabei läuft das alles unglaublich subtil ab im Film. Nehmen wir zum Beispiel diese eine Szene. Dr. Pinget ist auf Hausbesuch, Munir im Praxisbüro. Er nimmt einen Patientenanruf entgegen und während er noch spricht, kommt die hochschwangere Muriel in den Raum und legt lächelnd seine Hand auf ihren Bauch.
Kabinett du Dr. Pinget? Ah oui, bah justement, j'étais en train de les remplir là. Oui, ce sera au courrier dès ce soir. Les attestations, bien sûr.
Auch Munir lächelt. Er beendet den Anruf und beginnt dann, Muriel auf der Pritsche mit dem Stethoskop abzuhören. Der strampelt aber ganz schön, der Kleine. Das ist noch nicht ausgemacht, dass das ein Junge ist, meint sie. Ach doch, so wie der strampelt, ist das bestimmt ein Junge.
Ah putain, tu sens? C'est chaud, ça. Ça va, mon gars?
C'est pas forcément un garçon. C'est pas forcément un petit gars.
Mais si, c'est un petit mec, ça. Tu rigoles, t'as vu comme il bouge.
Da kommt Pinget zurück, meint lächelnd, lasst euch nicht stören, zeigt aber Munir, wie er das Stethoskop halten muss, um wirklich etwas zu hören. Und dann klingelt schon wieder das Telefon.
Munir.
Ouais.
Telefon.
Pinget kümmert sich um alles. Er ist omnipräsent, extrem freundlich und großzügig. Als er merkt, wie erschöpft Muriel ist, organisiert er Ferien für die ganze Familie in Marokko, bringt Munirs Familie und seine Mutter zusammen. Und diese Mutter ist dann auch die Erste, die erkennt, dass da etwas nicht stimmt.
Oui, oui, mais c'est tout simplement parce que elle voit Muriel. Elle voit la mère de famille, elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Ja klar, die Mutter sieht Muriel, sie sieht die Familienmutter und sie erkennt, dass nicht alles so läuft, wie es sollte. Mit der marokkanischen Herkunft von Munir und Dr. Benges Verbindung nach Marokko und zu Munirs Mutter kommt natürlich das Bild einer Kolonialisierung ins Spiel, welches weit weniger subtil wirkt, wenn man es direkt anspricht. Und doch hilft gerade diese Parallele mir als Zuschauer, das Unbehagen festzumachen, das Muriel verspürt inmitten der Komfortzone von Benges Haus. An dieser Konstellation habe ihn vor allem interessiert, wie sehr gerade reiche Europäer manchmal nicht sehen wollten oder könnten, dass sich die Völker, denen man geholfen hat, auch emanzipieren.
Ce qui m'intéressait, c'était de, par ces personnages, de montrer combien peut-être parfois des Européens riches ont intérêt au nom de leur narcissisme et de leur grandeur à ne pas reconnaître l'émancipation des peuples qu'ils ont aidés.
André Pinget hilft gerne, solange ihm das ins Konzept passt, meint Joachim Lafosse.
C'est-à-dire que André Pinget, c'est quelqu'un qui peut aider quand ça l'arrange. Mais quand, si c'est aider pour que l'autre s'émancipe et gagne sa liberté, ça évidemment ça l'angoisse complètement.
Aber wenn sich zeigt, dass seine Hilfe zu einer Emanzipierung führen könnte, dann packt ihn die Angst.
Il y a une phrase en Belgique qu'on dit souvent, c'est plutôt que de donner du poisson, apprends à pêcher.
Es sei besser, jemanden die Fischerei beizubringen, als ihm einfach die Fische zu schenken, sagt man in Belgien.
En fait, Niels André Pinget, c'est un personnage qui a éduqué Munir sans jamais lui avoir appris à pêcher.
Und damit ist der junge Mann hin und her gerissen zwischen der Dankbarkeit für seinen Mentor und dem Wunsch, seiner Frau mehr Freiheit zu geben.
Donc ce jeune homme est tiraillé entre l'envie de rendre ce qu'on lui a donné, c'est-à-dire de répondre à la générosité de son protecteur, mais en même temps il a aussi envie de satisfaire le désir de liberté de sa femme, mais il est tiraillé entre les deux. Parce qu'une chose pour lui empêche l'autre.
In Munirs Augen schließt das eine das andere aus.
Et c'est ça qui crée le drame. C'est qu'il n'est pas prêt à renoncer. Il est dans un conflit de loyauté et dans une peur des conséquences de son éloignement vis-à-vis de son protecteur qui l'empêche, qui le mène au drame.
Der Film konzentriert sich dabei in erster Linie auf die drei Hauptfiguren. Munir ist unbewusst der Gefangene seines Wohltäters und Muriel wird immer mehr zur Gefangenen ihres Mannes und ihrer Kinder, selbst dann noch, als sie endlich durchsetzt, dass sie wenigstens aus dem Haus von Dr. Pinget in ein eigenes ziehen, das natürlich wiederum Pinget finanziert. Dabei gibt es ein paar Figuren, welche eine Art Außenperspektive einbringen. Die erste ist die Mutter von Munir, dann auch sein Bruder, der ganz einfach davon ausgeht, dass Munir sich wissentlich und absichtlich ins goldene Nest gesetzt hat und ihn darum ebenso beneidet wie hasst. Und dann ist da Muriels Schwester, die einzige Figur im Film, die ganz von außen kommt. Eine bewusst gesetzte undichte Stelle im Drehbuch.
Mais elle est... Ce que j'ai essayé de laisser entendre, c'est que bon, c'est par elle qu'on comprend aussi d'où vient Muriel. Muriel n'a plus, c'est pas par hasard que Muriel rencontre André Pinget et qu'elle rentre dans cette maison. C'est aussi parce qu'elle s'y sent en sécurité que André Pinget lui offre quelque chose qu'elle cherche.
Wir wissen ja nichts von Muriels Hintergrund, sagt Joachim Lafosse. Die Schwester ist der einzige Einblick in die frühere Welt von Muriel. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass sie sich offenen Auges in die Sicherheit und Abhängigkeit von Pinges Haushalt begeben hat.
Et la sœur, c'est quelqu'un pour moi de fragile, mais qui, avec sa fragilité, essaye quand même de garder sa liberté, même si manifestement elle en arrive à être obligée à faire des choses qui ne lui plaisent pas tellement. Mais la sœur, c'est aussi un personnage qui voit Muriel et qui ne sait pas quoi faire avec Muriel, qui c'est une autre femme qui regarde Muriel, voilà.
Die Schwester ist ähnlich wie Munirs Mutter, eine Frau, welche Muriel wirklich sieht, ihre Situation erkennt. Als Film weckt A perdre la raison etliche Assoziationen und Erinnerungen. Mit seinem dokumentarischen Stil erinnert er an die Filme der Brüder Dardenne, ebenfalls Belgier wie La Fosse, und die Entdecker der großartigen Emily Döcken, die 1999 mit Rosetta von den Dardennes über Nacht berühmt wurde. Und nun eben Muriel spielt bei Joachim La Fosse. Aber die Struktur des Films, das Geflecht von Familienbanden und Abhängigkeiten, hat bei mir als Zuschauer eine ganz andere, etwas überraschendere Assoziation ausgelöst. Ich kam aus der Weltpremiere am Filmfestival in Cannes und fühlte mich an Francis Ford Coppolas The Godfather, der Pate, erinnert. Joachim La Fosse freut sich darüber.
C'était un des titres du film. Mais c'est le parrain des cinq enfants, André Pinget.
Der Pate, das sei einer der Arbeitstitel des Films gewesen. Und André Pinget sei ja auch der Pate von fünf Kindern im Film. Aber der Gedanke an The Godfather komme wohl auch auf, weil das genau die mafiöse Perversion beschreibe. Die Mafia lehrt nicht fischen.
Mais je pense ça vous fait penser au parrain, parce que le parrain c'est la description du lien pervers mafieux. C'est-à-dire c'est un lien où on n'apprend pas à pêcher. On donne pour garder.
Innerhalb der mafiösen Strukturen gibt man, um zu behalten.
Et André Pinget, il donne, il crée du lien, mais c'est un lien dont on peut pas se défaire.
Und dabei bedient sich Dr. Pinget durchaus auch krimineller Methoden. Die perfideste ist wohl die, dass er seine Macht als Arzt ausspielt. Als er merkt, dass Muriel im goldenen Käfig immer depressiver wirkt, schickt er sie als Arzt zu einer Psychiaterin.
Parce que c'est lui qui envoie Muriel chez la psychiatre et c'est lui qui garde le contrôle sur la psychiatre puisqu'elle lui raconte les séances en tant que médecin généraliste de Muriel.
Und er behält die Kontrolle, weil er sich von der Psychiaterin rapportieren lässt. Er hat ihr nicht gesagt, dass Muriel nicht einfach eine seiner Patientinnen ist. Mit solchen durchaus dramatischen Szenen geht der Film über den psychologischen Realismus hinaus und bemüht die Strukturen des Genre-Kinos, des Thrillers. Das sei Absicht, sagt La Fosse.
Avec mes co-scénaristes, nous, on a utilisé la trame des thrillers américains. On adore le cinéma américain. On voulait faire un film accessible, bouleversant, qui emporte avec du souffle, parce qu'on parle beaucoup des personnages, mais d'abord on voulait faire du cinéma.
Sie hätten einen zugänglichen Film machen wollen, einen, der trägt, der von seinen Figuren getragen wird. Aber wir wollten auch Kino machen. Dazu gehört auch der ungewohnte Einsatz von Musik. La Fosse setzt auf Barockmusik. Er nutzt sie stellenweise ganz knapp und ruhig für den Übergang von einer Szene zur nächsten, dann wieder fast brachial. Dabei hat er in seinen früheren Filmen ganz auf Musik verzichtet.
Mais en fait, tous mes films précédents, j'ai souvent voulu mettre de la musique, mais je le retirais toujours. Mais ce qu'il y a, c'est que j'essayais avec des musiques romantiques, Schubert, Chopin, Schumann. Et en fait, j'enlevais toujours cette musique parce que je trouvais ça trop psychologisant.
Er habe es immer wieder mit Musik versucht, sagt er, allerdings mit den Romantikern. Und dann habe er die immer wieder rausgeschmissen, weil es ihm zu psychologisierend gewirkt hätte. Aber als er das fertige Drehbuch zu A perdre la raison betrachtet habe, sagte er sich, das gehe eigentlich über das Drama hinaus. Wir sprechen von Kolonialisierung, von Geld, von Macht.
Et ici, quand j'ai vu notre scénario, je me suis dit, mais en fait, ça va au-delà du drame psychologique familial. Il y a quelque chose de plus spirituel au-dessus, parce que ça, vous parliez du colonialisme, on parle de l'argent, du pouvoir. Et puis, je me suis dit, mais finalement, les baroques sont un peu au-dessus. Ils sont, c'est presque une tragédie grecque, cette histoire, quoi. On parle de Médée, on parle de, et que, donc je voulais quelque chose qui allait au-dessus du ventre, un peu plus haut que nous.
Alles in allem sei das ja fast eine griechische Tragödie. Erinnere an Medea. Und er wolle etwas, das über alles hinausgehe. Die barocke Musik, die folgt einem dramatischen Muster.
Et aussi, il y a dans la trame, dans les compositeurs baroques, suivent une trame qui est exactement celle du scénario. C'est-à-dire, on donne le thème une fois au début, on dit le thème, et puis on le décline de manière différente, pour y revenir avec force.
Dabei schafft man eine Lust darauf, dieses Thema wieder zu hören, wieder zu finden. Und das sei genau die Struktur des Drehbuchs. A perdre la raison ist ein Film, der unter die Haut geht, eine Geschichte, der ein tatsächliches Drama zugrunde liegt und ein Drehbuch, das auf fast dokumentarischen Realismus setzt, bis hin zu den Schauspielern. Dabei darf nicht vergessen gehen, dass es sich um ein Kunstwerk handelt, um Fiktion. Er habe genau darum Nils Arestrup und Tahar Rahim gewählt, zwei bekannte Schauspieler, sagt Joachim Lafosse.
Oui, mais je voulais justement parce que je m'inspirais librement d'un fait divers que je suis un auteur de fiction que tout ça n'est le fruit que de mon imagination. C'est pour ça que j'ai choisi Tahar et Nils parce que Tahar et Nils c'est des acteurs de cinéma, Émilie aussi et que tous les spectateurs savent qu'ils ont déjà fait d'autres films. Et donc ça a éloigné du documentaire. Si j'avais fait le film avec des acteurs inconnus, tout le monde aurait pensé peut-être que c'est un documentaire. Et ça m'aurait embêté.
Emily Döcken dagegen ist trotz ihrer Erfolge kein Mainstream-Gesicht im europäischen Kino geworden. Und auch das sei ihm entgegengekommen, sagt Joachim Lafosse. Emily Döcken bringe eben nicht die Schauspielerin mit, sie lasse Muriel kommen.
C'est-à-dire, Emily, elle a une espèce de... C'est une page blanche, quoi. C'est un peu un lieu commun de réalisateur de dire ça, mais elle n'amène pas son identité d'actrice ou de comédienne avec elle et elle laisse Muriel venir.
Dabei sei es ihm bei diesem Film zum ersten Mal passiert, dass er sich nach dem Casting fast ausgebootet gefühlt habe, sagt Joachim Lafosse. Die Schauspieler hätten sich den Stoff dermaßen zu eigen gemacht, dass es ihm vorgekommen sei, als hätten sie seinen Film gekidnappt.
Après, par rapport au casting, c'est la première fois de ma vie, en tant que directeur d'acteur, que j'ai été spectateur de mon propre film. Il m'est arrivé de penser que ces acteurs, quelque part, faisaient un hold-up sur le film, ou kidnappaient le film, me prenaient mon travail. Et en fait, très vite, j'ai compris que ce qui se passait, c'est qu'ils étaient tellement investis, voilà, que j'avais surtout à les observer, à un peu les faire aller à gauche ou à droite, un peu plus vite, un peu moins vite. Mais qu'ils avaient tellement investi ces personnages qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire.
Aber schließlich sei ihm klar geworden, dass sich alle drei dermaßen auf die Sache eingelassen hatten, dass ihnen gar nichts anderes übrig geblieben sei. Er habe viel gelernt bei diesem Dreh, sagt Joachim Lafosse. Insbesondere Nils Arestrup sei unerbittlich gewesen mit ihm.
Mais j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ce film. Surtout, je dois dire, en grande partie grâce à Nils Arestrup, qui a été assez dur avec moi, assez exigeant, mais une exigence qui a été très profitable au film et qui m'a, je crois, fait grandir comme cinéaste.
Als Filmemacher sei er gewachsen an Arestrups Perfektionismus. Aber fast noch mehr habe er sich vor dem Dreh vor der Arbeit mit den Kindern gefürchtet. Zwei Dinge hätten ihm wirklich Sorgen gemacht. Filmen mit vier Kindern unter 5 Jahren und dann die Zeitsprünge in einer Geschichte, die fast 7 Jahre abdeckt.
Alors, par rapport au travail avec les enfants, ça c'était une de mes grandes craintes. J'avais 2 craintes avant de commencer le film. La gestion des ellipses, donc le temps qui passe, comment raconter une histoire qui dure 7 ans, et comment diriger et travailler avec des enfants de moins de 5 ans, 4, sur un long métrage. Ça, c'était ma grande inquiétude.
7 Monate vor dem Dreh sei er mit seinem Kameramann in eine Kinderkrippe gegangen, um auszuprobieren, wie man Kinder am besten filmt, ohne sie von ihrem spontanen Tun abzulenken.
Alors, ce que j'ai fait, c'est avec mon directeur photo, 6 mois avant le tournage, on est allé tourner dans une crèche pendant 10 jours. Pour essayer de trouver un espèce de dispositif qui permettrait de filmer les enfants en gardant leur spontanéité, sans avoir à les filmer comme des, je dirais, comme des objets. C'était très important pour moi parce que justement le drame de cette histoire qu'on raconte, c'est que ces enfants sont l'objet de la bagarre familiale.
Es sei ihm wichtig gewesen, die Kinder nicht wie Objekte zu filmen, gerade weil die 4 Kinder im Film zum Objekt der familiären Spannungen werden. Und schließlich hätten sie beschlossen, dass nur gerade die Schauspieler, vor allem Emily, überhaupt mit den Kindern Kontakt haben sollten. Er habe als Regisseur nie ein Wort an sie gerichtet.
Donc, en fait, on a décidé pour le à perdre la raison qu'il n'y aurait qu'Emily et que les acteurs et surtout Emily qui ait un contact avec les enfants. Moi-même, je n'ai jamais parlé, je ne les ai jamais dirigés. C'est toujours avec l'aide d'Emily qu'on faisait faire les choses aux enfants. Alors, je dois dire aussi que pour faire un bon casting d'enfants, je crois qu'il faut d'abord et avant tout faire un bon casting de parents.
Aber grundsätzlich gelte, ein gutes Kleinkindercasting bedingt ein gutes Elterncasting. Nur wenn die Eltern der Kinder wirklich dabei sind, kann auf dem Dreh etwas daraus werden. Aus «A perdre la raison» ist etwas geworden. Und das nicht nur wegen der Kinder. Der Film läuft jetzt bei uns im Kino. Mit Regisseur Joachim Lafosse gesprochen hat Michael Sennhauser.
Hua!
Und nun noch zur Auflösung der Tonspur. Der gehörte Ausschnitt stammt aus Roman Polanskis The Pianist von 2002. Das war jener Film, welcher Polanski in Cannes überraschend die Goldene Palme einbrachte, sowie ihm und seinem Hauptdarsteller Adrian Brody den Oscar. Jenen Oscar, für den sich Brody an der Verleihung 2003 mit einem tiefen und innigen Kuss bei Halle Berry bedankte. Der Film erzählt von einem polnischen Juden, der sich vor den Nazischergen versteckt und schließlich entdeckt wird, aber überlebt, weil sich sein Entdecker von seinem Genie als Pianist berührt zeigt.
Ich wollte diese Büchse öffnen.
Und Sie? Arbeiten Sie etwa hier?
Nein.
Wovon leben Sie?
Ich war Pianist.
Pianist. Hier kommen Sie. Spielen Sie mal.
Das war's von der Filmredaktion für diese Woche. Ich wünsche viel Vergnügen im Kino und hoffe, Sie hören uns auch nächste Woche wieder zu. Bis dahin finden Sie filmische Anregung auch auf sennhausersfilmblog.ch. Auf Wiederhören.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.